Radio Wissen. Diesmal geht's um den Artenwandel. Weil das Klima sich ändert, weil der Mensch starken Einfluss nimmt auf seine Umwelt. Neue Arten nennt man Neobiota. Und wie sich diese Neobiota auf Lebensräume auswirken, in denen sie auftauchen, davon erzählt jetzt Kai Weidinger.
Blumen und Gräser wiegen sich auf einer saftigen Wiese. Schmetterlinge und Bienen fliegen von Blüte zu Blüte.
Aber da, mitten auf der Wiese, das große indische Springkraut. Es verdrängt kleinere Pflanzen.
Hinter der Wiese liegt Wald. Eichen, Fichten und Kiefern bieten einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Doch die Idylle trügt. Hier hat sich der asiatische Laubholzbockkäfer eingenistet. Ein gefährlicher Baumschädling.
Am Wald eine kleine Siedlung. In den weitläufigen Gärten stehen Apfelbäume.
Aber die Äpfel sind nicht gesund. Die Mittelmeerfruchtfliege hat hier eine neue Nahrungsquelle gefunden.
Zugegeben, diese Szenerie ist überspitzt dargestellt. Dennoch ist sie so oder ähnlich fast überall in Deutschland denkbar. Denn gerade etablieren sich hier viele fremde Arten. Einige von ihnen bereichern die Natur, aber andere stellen eine Bedrohung für bereits heimische Arten dar.
Man kann auf jeden Fall erwarten, dass sich das bestimmt weiter auch ausbreiten wird, dass es vielleicht noch mehr Arten auch zu uns zieht.
Da gibt es welche, die sich sehr leicht ausbreiten können und andere, die sich damit schwerer tun.
Es gibt auf jeden Fall einige Schaderreger, die im Zuge der letzten Jahre bedingt durch die Klimaerwärmung oder sagen wir besser Klimaveränderung zu uns gekommen sind, die auch schon entsprechend Probleme bereiten.
Gebiete, in denen früher ein kühleres Klima herrschte, werden heute trockener und wärmer. Die klimatischen Zonen verschieben sich. Für die Arten verändern sich so wichtige Bedingungen ihres Lebens wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Nahrungsangebot. Viele von ihnen erweitern ihren Lebensraum daher in andere Regionen. So kommen etwa aus dem Mittelmeerraum etliche invasive Arten nach Deutschland. Sie ziehen in Temperaturzonen, die sie für ihr Überleben brauchen. Das können sie nur, weil sich in den neuen Habitaten das Klima verändert hat. Georg Zitzka, Professor am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Die klassischen Beispiele sind da Vogelart Bienenfresser aus wärmeren Klimaten, breitet sich nach Norden aus.
Der Bienenfresser ist ein auffallend farbenprächtiger Vogel mit einem schwarzen Schnabel, blauem Gefieder am Bauch, einer gelben Kehle und rostroten Federn an Rücken und Kopf. Er profitiert vom Klimawandel. Seit den 1990er Jahren brütet der bunte Bienenfresser nach kälteren Perioden wieder in Deutschland. In diesen kälteren Phasen nahm seine Nahrungsquelle größere Insekten ab. Durch die steigenden Temperaturen haben deren Bestände aber wieder zugenommen und mit ihnen auch der Bienenfresser. Eine gute Nachricht, denn lange Zeit galt er hier als ausgestorben. Auch andere Vögel wie der Wiederhopf und der Eisvogel konnten von besseren Bedingungen durch den Klimawandel profitieren.
Vögel können fliegen. Sie haben es relativ leicht, sich einen anderen Lebensraum zu suchen. Bei Pflanzen ist das natürlich anders. Viele von ihnen erreichen uns als blinde Passagiere durch den weltweiten Handel, über den Schiffs- oder durch Flugverkehr. Andere werden ganz bewusst hier eingeführt. Die Biologin Dr. Madeleine Ziege beobachtet, wie die neuen Arten durch Menschen eingebracht werden.
Diese Neobiota werden oft beabsichtigt, auch eben von den Menschen eingeführt, oft als Zier- oder auch Nutzpflanzen oder eben auch als Nutztiere oder eben auch manchmal unbeabsichtigt. Also ganz oft passiert sowas zum Beispiel über Ballastwasser oder eben auch die Verschleppung von Pflanzensamen.
Schiffe pumpen in sogenannte Ballasttanks Wasser, um auch ohne Ladung tief und stabil im Wasser zu liegen. Dabei können verschiedenste Pflanzen oder Tiere als blinde Passagiere mitreisen. So konnten sich bereits viele Lebewesen aus weit entfernten Meeresgebieten in anderen Gewässern ansiedeln.
Die Verbreitungsmechanismen neuer Arten können aber noch komplexer sein. Der Insektenforscher Professor Klaus Zebitz von der Universität Hohenheim erklärt das am Beispiel der Mittelmeerfruchtfliege. Sie kam zu uns
in den 50er und 60ern hauptsächlich durch den Rückreiseverkehr aus Italien oder Spanien und so weiter. Man kaufte sich da eine schöne Steige Pfirsiche, nehme mit nach Hause, hieß es dann. Ja, und wenn die nicht behandelt waren oder die Mittelmeerfruchtfliege geht auch nach der Ernte an die Früchte, man hat den Befall nicht gesehen, dann hat man irgendwann mal die befallenen Pfirsiche, da sind ja Maden drin, ne? Dann weggeworfen auf den Kompost. Und dann hatte man letzten Endes auch die Mittelmeerfruchtfliege. Die hat sich bei uns aber nicht ansiedeln können. Es war im Winter zu kalt.
Das hat sich allerdings in den letzten Jahrzehnten geändert. Die Folge?
Jetzt mit den immer milderen Wintern ist es durchaus so, dass sich die Mittelmeerfruchtfliege bei uns prima ansiedeln kann.
Die Mittelmeerfruchtfliege wird als Neobiont bezeichnet. Eine Art gilt als Neobiont, wenn sie durch menschlichen Einfluss in ein anderes Gebiet abwandert und dort heimisch wird. Ab wann eine Art ein Neobiont ist, erklärt Madeleine Ziege.
Man hat sich auf die Grenze oder auf die Jahresgrenze 1492 geeinigt und das war das Jahr, in dem Christopher Columbus Amerika entdeckte und von da an einfach reger Handel stattfand und dadurch wurden eben auch verschiedene Tier- und Pflanzenarten verbreitet.
Wissenschaftler legten 1996 in den sogenannten Stuttgarter Thesen fest, alle Arten, die sich seitdem durch menschliche Einflüsse in fremden Gebieten angesiedelt haben, werden als Neobiota bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird der Begriff Neonative noch wissenschaftlich diskutiert. Dieser bezeichnet Arten, die ohne die Hilfe des Menschen in neue Gebiete vordringen.
Ein Beispiel für Pflanzen, die durch den Menschen einen neuen Lebensraum fanden, ist das indische Springkraut. Es ist mittlerweile zum festen Bestandteil europäischer Landschaften geworden. Es wächst und wuchert in Norddeutschland ebenso wie in Bayern. Ursprünglich kommt die Pflanze aus Südostasien, genauer aus dem Himalaya. 1839 wurde es in Gärten in Großbritannien gepflanzt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Springkraut auf das europäische Festland gebracht. Zuerst in die Schweiz, von wo aus es sich ausbreitete. Georg Zitzka.
Die Ausbreitung hängt auch damit zusammen, welche Ausbreitungsfähigkeit die Organismengruppen haben. Da gibt es welche, die sich sehr leicht ausbreiten können und andere, die sich damit schwerer tun.
Das indische Springkraut tut sich leicht. Durch einen speziellen Schleudermechanismus kann es seinen Samen besonders gut verbreiten. Bis zu 7 Meter weit können sie katapultiert werden. Dabei ist in Deutschland ein Verwandter oft zu finden. Das große Springkraut ist hier heimisch. Es wirft seine Samen nur knapp 3 Meter weit. Ein klarer Vorteil für das indische Springkraut. Wegen dieser besonderen Fähigkeit ist die indische Art auch in Deutschland weit verbreitet. Sie überwuchert Wiesen und verdrängt heimische Arten, indem sie ihnen das Licht nimmt.
Doch wie lange ist ein Neobiont eigentlich ein Zugereister? Denn auch dieses Tier war im Grunde eine gebietsfremde Art. Das Kaninchen. Das uns heute so vertraute Tier hat eine lange Reise hinter sich. Ursprünglich kam es aus Nordafrika und von der Iberischen Halbinsel. Die Römer züchteten die Tiere zum Verzehr. Wahrscheinlich entkamen einige oder wurden bewusst ausgesetzt und so siedelten sich die Nager in der Mittelmeerregion an. Es dauerte noch einige Jahrhunderte, dann kam das Kaninchen auch nach Deutschland. Madeleine Ziege.
Im Falle des Wildkaninchens zum Beispiel kamen die Wildkaninchen im 12. Jahrhundert nach Deutschland. Die wurden wahrscheinlich von Mönchen hergebracht, die Tiere dann auch so in Verschlägen hielten. Und von da aus sind sie dann entflohen.
Das Kaninchen verbreitete sich immer weiter über Europa. Mittlerweile lebte schon seit 10 Jahrhunderten in unserer Region. Hier ist der Fall also eindeutig. Das Kaninchen ist eine in unserer Region zugewanderte Art, aber schon längst heimisch geworden. Es hat die heimische Biodiversität erhöht und es hatte Jahrhunderte Zeit, um sich einen neuen Lebensraum zu erschließen. Arten, die heute einen neuen Lebensraum erschließen wollen, haben aber im Gegensatz zum Kaninchen andere Voraussetzungen. Der Klimawandel setzt sie durch sein hohes Tempo unter Druck.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vermuten, dass in Deutschland ca. 5-30% der heimischen Arten aufgrund des Klimawandels aussterben werden. Was den weltweiten Artenbestand betrifft, so prognostiziert der Ökologe Marc Urban einen Verlust von etwa 8%. Manche Arten können sich retten, indem sie in neue Biotope abwandern, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Aber das funktioniert natürlich nicht immer. Beispiel Alpenmosaikjungfer. Eine türkisfarbene bis zu 8 cm große Libelle, die vor allem, wie der Name schon sagt, in höher gelegenen Gebieten lebt. Normalerweise ist sie ab 700 Höhenmetern in feuchten, moorigen Gebieten zu finden. Aber wegen des Klimawandels sucht sie ihren Lebensraum in immer größeren Höhen, wo es kälter ist. Zusätzlich braucht sie in ihrem Lebensraum ein Moor, ein Biotop, das inzwischen häufig ausgetrocknet ist. Laut dem Bund Naturschutz gibt es etwa im Süden Bayerns und im Bayerischen Wald 11 Standorte, an denen die Libelle noch lebt.
Immerhin, noch kann die Alpenmosaikjungfer in höhere Gefilde ausweichen. Andere Arten dagegen finden schon jetzt keine Alternative zu ihren angestammten Gebieten. Sie sind besonders gefährdet, dem Klimawandel zum Opfer zu fallen.
Gefährdet ist etwa der Natterwurz-Perlmutterfalter. Ein gelb-schwarz gemusterter Schmetterling, der vor allem in Alpenregionen und auf Waldwiesen vorkommt. Natürlich könnte er theoretisch in den kühleren Norden fliegen, aber dann fehlt ihm eine wichtige Lebensgrundlage, der Schlangenknöterich. Denn nur von dieser Pflanze können sich die Raupen des Natterwurz-Perlmutterfalters ernähren. Deswegen hängt der Lebensraum des Schmetterlings stark vom Verbreitungsgebiet des Schlangenknöterichs ab. Der Norden Deutschlands fällt hier als Option weg. Erst in Skandinavien ist diese Pflanze wieder anzutreffen. Aber wird der Schmetterling eine so weite Reise schaffen?
Pflanzen fällt das Vordringen in andere Gebiete noch schwerer. Sie können sich zwar auch von Generation zu Generation weiter bewegen, mit Hilfe ihrer Diasporen, also den Samen oder Sporen, welche die Pflanzen zur Ausbreitung benutzen. Aber, so der Biologe Georg Zitzka,
die Einzelpflanze ist nicht mobil wie das Tier grundsätzlich, aber eben die Diasporen sorgen eben auch für eine Wanderung und Veränderung der Areale. Grundsätzlich dauert das aber, ist unterschiedlich zwischen den Pflanzen, je nachdem, wie die Diasporen für Ausbreitung geeignet sind.
Wenn es invasiven Arten gelingt, sich ihren neuen Lebensraum dauerhaft zu erschließen, kann dies sich auch auf den Menschen auswirken. Denn invasive Arten können Folgen für unsere Gesundheit haben.
Wie etwa die beifußblättrige Ambrosie. Das grüne Gewächs, das auch Beifußtraubenkraut heißt, kann bis zu 1,5 Meter hoch werden. Eine einzige Staude verteilt bis zu 1 Milliarde Pollen. Dabei ist das allergene Potenzial eines Pollens um ein Vielfaches höher als das von Gräserpollen. Die allergischen Reaktionen sind daher heftig, etwa Schnupfen, Husten, Asthma, aber auch Hautausschläge, wenn man die Pflanze berührt.
Die beifußblättrige Ambrosie stammt eigentlich aus Nordamerika, von wo aus sie vermutlich als blinder Passagier nach Europa kam. In Süddeutschland wurde sie vor 30 Jahren entdeckt. Allerdings, so Georg Zitzka,
sie hat jetzt doch auch mehr Standorte und kommt dann, wenn sie sozusagen irgendwo ausgebracht ist, bei warmem Klima besser zurecht und breitet sie aus.
Doch dass invasive Arten derartig heftige gesundheitliche Auswirkungen haben, wie diese Ambrosienart, ist nicht die Regel. Der Biologe Georg Zitzka.
Solche gesundheitlich problematischen Arten sind nicht so häufig, passiert nicht so oft, aber kann dann im Einzelfall durchaus problematisch und für die Gesundheit schädlich und auch dann letztendlich teuer werden.
Problematisch werden könnte etwa auch ein bestimmtes Insekt, das langsam dabei ist, bei uns heimisch zu werden. Die asiatische Tigermücke. Das kleine Insekt ist schwarz mit weißen Punkten und kann bis zu 1 Zentimeter lang werden. In den letzten Jahren ist es vor allem durch den Fernverkehr nach Deutschland eingeschleppt worden. Ein Stich tut nicht mehr weh als der einer heimischen Mücke. Die asiatische Tigermücke bringt aber eine Besonderheit mit sich. Sie kann mehr als 20 Krankheiten übertragen.
Zum Beispiel das Zika-Virus. Oft läuft eine Infektion glimpflich ab, manchmal sogar unbemerkt. Aber bei einer Schwangerschaft kann es durch das Virus zu einer Missbildung von Föten kommen. Dieses Virus braucht allerdings für seine Entwicklung Wärme. Über mehrere Wochen muss es 27 Grad warm sein, um auf Wirtskörper überspringen zu können. Warum das Virus nur bei hohen Temperaturen überspringt, ist noch nicht erforscht. Daher gibt es noch keine bekannten Fälle, in denen sich Menschen in Deutschland angesteckt haben. In Zukunft könnte sich das aber ändern.
Auch die Zukunft der Landwirtschaft ist massiv vom Klimawandel betroffen. Nicht nur, weil etwa immer längere Trockenperioden oder Überschwemmungen zu Ernteausfällen führen können, sondern auch, weil sich invasive Schädlinge ansiedeln, die von den veränderten klimatischen Bedingungen profitieren. Anfang 2000 trat genau dieser Fall ein. Klaus Zebitz.
Das ist die Art Helicoverpa armigera, das ist eine Eulenart unter den Schmetterlingen.
Hierzulande kennt man den Falter unter dem Namen Baumwollkapseleule. Er hat eine Flügelspannweite von bis zu 4 Zentimetern und ist graugrün bis blassgelb.
Das Tierchen kommt aber im natürlichen Verbreitungsgebiet bis in den Nahen Osten vor. Und als es so warm war, sind die Tierchen gewandert. Und solch ein Tier kann durchaus eine 4-stellige Kilometerleistung erbringen im Flug. Die können also durchaus jetzt aus der Levante oder aus der Südtürkei den Balkan hochfliegen und landen dann bei uns in Bayern oder Baden-Württemberg.
In heißen Sommern dringt der Schmetterling sogar bis Mittel- und Westdeutschland vor. 2003 waren auch Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffen.
Wenn der Schaderreger sich hier etablieren kann und er hat hier Eier abgelegt und es traten auch Larven auf und auch teilweise Puppen und er kann den Winter überstehen, dann haben wir ein extremes Problem.
Denn die Raupen des Schmetterlings fressen sich in die Pflanzen hinein. Mais, Tomaten und Obstsorten wachsen nicht mehr. Die Ernte fällt entweder ganz aus oder sie ist weniger wert.
Manchmal ist es aber durchaus erwünscht, dass Arten sich in anderen Gebieten ansiedeln. Beziehungsweise man hilft dabei sogar nach. Ein Beispiel? In den USA hat man Rot- und Bureichen in kühlere nördliche Gebiete verpflanzt. Das Unternehmen scheint ein Erfolg zu sein. Die Bäume wachsen gut. Ein ähnliches Forschungsprojekt gibt es auch in Deutschland nahe Frankfurt. Auch hier sollen bislang nicht heimische Baumsorten aus dem Süden angepflanzt werden. Der Pflanzenbiologe Georg Zitzka sieht das kritisch.
Es gibt immer mehr Untersuchungen, die sich damit befassen, was sind mögliche Klimaverlierer, was sind mögliche Klimagewinner. Also wir müssen auch davon ausgehen, dass viele Arten wahrscheinlich zurechtkommen mit den Veränderungen. Und es gibt natürlich ein durchaus begründetes Anliegen, zumindest der Biologen und Ökologen, dass man nicht freihändig und unnötig nun eben Floren-Faunen-Verfälschung betreibt. Ja, das ist ja durchaus problematisch, Ressourcen aus anderen Regionen nun zu verpflanzen. Das ist ja zum Beispiel auch im Naturschutzrecht thematisiert. Geht nicht so einfach.
So untersagt der Bund im Naturschutzgesetz etwa das Verbreiten von gebietsfremden Arten, wenn sie lokale Bestände verfälschen könnten.
Aber abgesehen davon, wie geht man grundsätzlich gegen die Ausbreitung von unerwünschten, invasiven Arten vor? Madeleine Ziege und Klaus Zebitz nennen verschiedene Lösungsansätze.
Also generell gibt es 3 Kategorien, auch die man unterscheiden kann bei den Neobiotern. Das Beste ist natürlich immer die Prävention, also dass es erst gar nicht so weit kommt, dass neue Arten nach Deutschland einwandern, sich hier etablieren können. Das andere ist, dass man Neobiota eben in ihrer Ausbreitung auch stoppt, also gezielt dafür sorgt, dass sie sich nicht weiter verbreiten können. Und das dritte ist ja dann wirklich auch, ich sag mal, radikal dann wirklich die Ausrottung.
Man kann eine Risikoabschätzung vornehmen. Das wird auch teilweise schon gemacht. Und dann kann man natürlich auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen zumindest konzipieren.
So können zum Beispiel spezielle Fallen aufgestellt werden. Auch Herbizide kommen gegen bestimmte Pflanzen zum Einsatz. In manchen Wäldern werden einzelne Bereiche zum Schutz vor dem asiatischen Laubholzbockkäfer gerodet. Ist es bereits so weit gekommen, dass sich eine fremde Art angesiedelt hat, dann muss man sich darauf einstellen, dass die Bekämpfung jahrzehntelang dauert.
Klimawandel stellt nicht nur für den Menschen eine immense Herausforderung dar, sondern bedeutet auch, dass sich die Lebensräume zahlreicher Tier- und Pflanzenarten verändern werden. Zwar werden sich viele von ihnen anpassen, aber bis zu 30% heimischer Arten könnten aussterben. Neue Arten werden einwandern. Wie sich alles entwickelt, ist natürlich offen. Aber eines ist klar: Die Natur, wie wir sie kennen, wird nicht so bleiben, wie sie ist.
Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor in dieser Folge: Kai Weidinger. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Rahel Comtesse und Andreas Neumann. Technik: Peter Preuß. Redaktion: Nicole Ruchlack, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.